das enge Tor und der geräumige Weg. Einleitung. Matthäus 7, 12 bis 15. Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, das tut ihr ihnen auch, denn darin besteht das Gesetz und die Propheten. Geht hinein durch die enge Pforte, denn weit ist die Pforte und breit der Weg, der zum Verderben führt, und viele sind, die auf ihm hineingehen. Denn eng ist die Pforte und schmal der Weg, der zum Leben führt, und wenige sind, die ihn finden. Hütet euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleider zu euch kommen, inwendig aber sind sie reißende Wölfe. Matthäus 7, 13 und 14 wird oft so ausgelegt, dass es für Menschen schwierig ist, in das sogenannte Himmelreich zu gelangen. Sie müssen sich für die enge Pforte und den engen Weg entscheiden, um im Gericht Gottes über die Seelen zur Rechten seines Gerichtsthrones zu stehen, also das ewige Leben zu erlangen. Gläubige Christen müssten sich dafür in ihrem Lebenswandel redlich mühen, um das Heil Gottes nicht nur zu besitzen, sondern es auch unwiderruflich zu behalten und für immer als Kinder des Höchsten zu gelten, erwartet man von ihnen viele gute Taten. Um ins ewige Leben zu gelangen, müssen ihre Werke in Gottes Augen genügen. Nach dieser Definition der Rettung geht es bei der engen Pforte um eine Werkgerechtigkeit frommer Leistungsbringer. Zumindest wird von Gläubigen gefordert, dass zum Blut Christi, das heißt zur Gnade der Erlösung durch das Heilswerk Gottes, noch ein ausreichend guter christlicher Lebenswandel an den Tag gelegt wird, damit die Rettung wirklich sicher ist und ein Leben bei Gott unwiderruflich möglich wird. Nur dann zähle Glaube als echter Glaube. Wer am Ende seines Lebens feststelle, zu wenig für Gott oder seine Mitmenschen getan zu haben, also ein schlechter Christ gewesen zu sein, gehöre zu denen, die auf dem breiten Weg gegangen sind und folglich ins Verderben gelangen. Letzteres wird gemeinhin mit der ewigen Hölle gleichgesetzt. Angeblich könnten gläubige Christen also für immer verloren gehen. Denn ohne ausreichend vieler guten Taten seien sie gar nicht wirklich gläubig, also auch niemals gerettet gewesen. Als laue Christen spucke sie Gott aus seinem Mund. Dieses biblisch und sogar geistlich angestrichene, furchtbar skandalöse Evangelium Satans muss entschieden abgelehnt werden. Nachdem ich im Artikel Gnaderettung Nachfolge bereits ausführlich auf den großen Unterschied zwischen der befreienden guten Nachricht der Gnade Gottes und deren religiös frommen Fälschung Satans eingegangen bin, beleuchte ich im vorliegenden Text Matthäus 7, die Verse 12 bis 15, aus einer für viele Menschen ganz ungewohnten Perspektive, die meine frühere Erklärung ergänzt und im Kontext des Themas »Die große Babylon und ihr Bräutigam« ein prophetisches Licht auf das enge Tor und den geräumigen Weg wirft. Im vorliegenden Artikel geht es um die höchst unterschiedlichen Ziele der beiden wesenhaften Wege, die Art und Weise dieser Haltungen, das jeweilige Geheimnis derer, die hier unterwegs sind, und um die klare Identifizierung der großen Hure Babylon, ihres Geistes und ihres falschen Messias. Die folgende Erklärung zeigt, dass die auf dem geräumigen Weg Babylons praktizierte Gesetzlosigkeit zur Natur der Ablehnung der freien Gnade Gottes gehört und nicht daraus resultiert, dass man zu wenig nach dem Buchstaben des biblischen Glaubens lebt. Sie zeigt, was die Erfüllung des Gesetzes und der Propheten ist und wer die reißenden Wölfe sind, die in Schafskleider in die Gemeinschaften von Christen kommen, um sie auf ihren vermeintlich attraktiven Weg zu locken. Die folgende Erklärung zeigt, wie verblüffend anders Matthäus 7, 13 und 14 verstanden werden kann. Um diese beiden spiegelgleich aufgebauten Verse besser zu begreifen, muss ihr Kontext angeschaut werden, denn letzterer ist ebenfalls chiastisch aufgebaut. Wenn wir den unmittelbaren Zusammenhang unserer Bibelstelle beachten, werden wir davor bewahrt, sie falsch zu interpretieren.